Es rauscht wie reichlich Regen. Wir sinnen uns ja so nach dem Spätregen. Erstmal wieder unser Leittext. Es geht um Wesenverwandlung, damit wir den Willen Gottes verstehen. Also diese Änderung, die stattfinden muss, naja, das ist eben das Problem. Am 11.10.2010, das ist ja nicht lange her, versammelten sich die Vertreter aller Verbände und Vereinigungen unserer weltweiten Gemeinschaft zur jährlichen Herbstsitzung der Generalkonferenz. Der Herr möchte dieses Werk zum Abschluss bringen, sagte Ted Wilson während dieses Treffens. Er möchte den Heiligen Geist in grenzloser Fülle ausgießen. Das glaube ich auch. Ted Wilson, Präsident der weltweiten Gemeinschaft der Siebentags-Adventisten, erinnerte die Zuhörer während seiner Predigt am Sabbat, den 9.10. in Silver Springs, Maryland, an die Bedeutung unserer Bewegung und rief dazu auf: Gedenke an deinen Namen. Wir sind Siebenten-Tags-Adventisten. Das hat ein Evangelium zu verkündigen. Da steht was drin. Ein Schwerpunkt von Wilsons Predigt war die Sitzung der Generalkonferenz im Jahre 1901, die in Battle Creek abgehalten wurde, und das damalige Versäumnis der Gemeinde, den Spätregen zu erhalten. Wilson zitierte Ellen White, die im Blick auf jene Zeit sagte, dass der Grund dafür im Versäumnis der Leitung lag, sich vor Gott zu demütigen. Ich kann nur führen, wenn ich am Fuß des Kreuzes niederfalle und selbst Zeit mit Jesu im Wort verbringe, fügte Wilson hinzu. Ich habe weder die Weisheit noch die Fähigkeit zu leiten, außer ich empfange sie von Christus. Heute möchte ich euch und meinem Gott meinen Stolz, meine Arroganz und meine Selbstsucht bekennen und dass ich versäumt habe, genügend Zeit mit Gott im Gebet und Bibelstudien und Studium des Geistes der Weissagung zu verbringen, was doch von grundlegender Bedeutung ist. Er sagte weiterhin, ich bekenne euch meinen Neid und meine Ich-Bezogenheit, ich bitte euch, meine Mitarbeiter in der Leiterschaft, um Vergebung. Ich möchte Gottes Willen tun. Wollt ihr euch mir nicht anschließen? Ich denke, das ist schön. Ich freue mich darüber. Und wir haben nicht den Spätregen. Es fallen so Tropfen hier. Aber das, was wir erwarten, passiert nicht. Und trotzdem hatten wir in den letzten Jahren ganze Initiative, dass der Spätregen kommen sollte. Ganze Gemeinschaften, die ganze weltweite Gemeinde. Alle diese Initiative, wir wollen für den Spätregen beten, wir wollen für den Spätregen beten und es passiert nichts. Und ich denke, es wird auch nichts passieren. Wir können so viel beten, wie wir wollen. Wenn wir nicht die Bedingungen für den Spätregen erfüllen, dann wird er nicht kommen. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 38. Den ihr gekreuzigt habt. Wow. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war die Bedingung für den Frühregen, dann wird es wohl auch die Bedingung sein für den Spätregen. Tut Buße. Lasst euch taufen. Taufen mit dem Heiligen Geist. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzugerufen wird. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingehen worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ins Kreuz geschlagen und getötet. Im Englischen steht in der King James, und ihr, and ye have taken, ihr habt ihn genommen und ihr habt ihn gekreuzigt mit den Händen böser Menschen. Ja, wer hat ihn denn gekreuzigt? Ich? Ich habe ihn gekreuzigt. Da, hier steht er, schaut euch ihn an, ich habe ihn gekreuzigt. Ist er nicht für meine Sünden gestorben, ja oder nein? Also wer von euch hat ihn gekreuzigt? Jeder? Jeder von euch hat ihn gekreuzigt, ich habe ihn gekreuzigt. Und das ist der springende Punkt. Ich muss erkennen, wo das Problem liegt. Wo liegt das Problem? Bei dem und dem und dem oder wo liegt das Problem? Hier liegt das Problem. Hier ist das Problem. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist also eine Bedingung, Gehorsam. Wir können nicht beten, gib uns den Heiligen Geist, aber wir erfüllen nicht diese Bedingungen. Und dann natürlich auch denjenigen, die ihn bitten. Wenn wir nicht fragen, also es ist richtig zu fragen, aber fragen ohne Bedingungen, das gibt es auch nichts. Indem er zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wir können nicht aufgeben, weil es nicht passiert. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, zu dem vom Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie heimkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. Zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Bumm. Wie waren sie? Einmütig im Gebet und Flehen. Wenn wir die neuen Übersetzungen nehmen, vor allem in Englischen. Oh. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen und anderen, Maria, die Mutter Jesu und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Alles weg. Bumm. Alles weg. Ja, die Bedingung ist weg. Wenn wir die schon in der Bibel weglassen, wie viel dann noch mehr im Herzen? Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, waren sie alle, was steht da? Einmütig beisammen, die revidierte Elberfelder. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Oje. Oje. Aber wir wollen ja nicht zu viel sagen. Bedingungen für die Ausgießung des Heiligen Geistes sind also die folgende: Reue, Gehorsam, ernstes Gebet und Flehen, aus Glauben heraus, einem tätigen Glauben, der was tut, sowie Einmütigkeit. Das ist die Bedingung. Haben wir dies in unserer Gemeinschaft? Nein. Die Bedingung erfüllen. Also schauen wir erstmal die Reue an. Das geistliche Unterscheidungsvermögen, das ist ja unser Leittext in dieser ganzen Serie. Die Sünde als das wahrzunehmen, was sie ist, und sie dann aus dem Lager auszuschließen, wird unter Gottes Volk immer weniger. Wir sind mit geistlicher Blindheit geschlagen. Darum brauchen wir ja die Augensalbe. Das ist die Krise. Wir beten für den Heiligen Geist. Wir werden sie als Gemeinde nicht empfangen, bis dass diese Dinge geschehen. Die beliebten, weit verbreiteten Doktrinen unserer Zeit können Jesus nicht in richtiger Weise darstellen. Er schob die tiefe Finsternis vom Thron Gottes hinweg, den höllischen Schatten, den Satan davor geworfen hatte, um Gott und die Kenntnis über ihn vor den Augen der Menschen zu verbergen. Jesus kam und hat uns gezeigt, wie es sein sollte. Und das Gebet, das Moses betete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, das nimmt das Ich total weg und verschiebt es auf Christus. Darüber haben wir ja gerade vorhin geredet. Das ist so wichtig, 1888, diese eigene Gerechtigkeit, mit der wir durchs Geben leben gehen, die muss weg. Acts of the Apostles. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug für die Verkündigung der Wahrheit. Ja, er gebraucht die Gemeinde. Er hat sie mit Macht ausgestattet, und um ein besonderes Werk zu tun. Und wenn sie ihm treu ist, allen seinen Geboten gehorsam ist, wird inmitten der Gemeinde die Exzellenz seiner göttlichen Gnade wohnen. Also wir haben die Gelegenheit, aber das Problem. Wenn die Gemeinde das Kleid der Gerechtigkeit Christi anlegt, sich in jeglicher Loyalität zur Welt zurückzieht, steht ihr die Dämmerung eines hellen und herrlichen Tages bevor. Das ist die Bedingung. Wenn wir das nicht als Gemeinschaft tun, gibt es keinen Regen. Dann bleibt es trocken. Elia hat gesagt, es bleibt trocken. Wenn es blieb trocken, kein Regen. Und dann können wir noch so viel beten, da passiert nichts. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und da ist eine fantastische Typologie hier drin. Die wird nicht jedem gefallen, aber wir müssen sie trotzdem studieren. 1. Könige 18,41 kommt der Text. Also damit der Spätregen fallen kann, müssen wir Buße tun über unseren Synkretismus, unsere Religionsvermischung. Wir müssen uns von allen Erscheinungen der Baalsanbetung und von allen weltlichen Verbindungen befreien. Das heißt, wir können nicht Mitglied sein oder Gastmitglied sein oder was auch immer bei ökumenischen Räten. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig am Tisch Isebels essen. Das geht nicht. Entweder das eine oder das andere. In unseren namhaften Zeitschriften sind eine Reihe von Artikeln erschienen, wo das prophetische Verständnis, das Rom der Antichristes, heruntergespielt, die Zahl des Tieres neu definiert wird, in dem Sinne, dass man hiermit die ganze Menschheit gemeint ist. Wir sitzen am Tisch Isebels in ökumenischen Räten und Gremien und wir wollen den Spätregen haben. Wie soll das funktionieren? Das kann doch nicht funktionieren. Wahrheit und Irrtum vermischen, das ist Synkretismus. Und drei Gruppen sind in diesem Problem verbunden. Wir werden sie sehen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel. Erste Gruppe. Also wer ist ausgeschlossen, der da hinkommen muss? Niemand. Alle. Ganze Gemeinde. Auf dem Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baals und die 400 Propheten des Ascheras. Drei Gruppen, die am Tisch der Isebel essen. Wir haben auch solche Propheten, die am Tisch von Isabel essen. Von wegen ihr noch eine Goldmedaille geben. Entscheidende Kraftprobe am Karmel. Da sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Keine. Alle sind so stumm. Stumm. So gib uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen, so will ich an denen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, ihr sollt euer Schlagzeug aufstellen, ihr sollt machen, was ihr wollt. Und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, ein Feuer ist ein Symbol von was? Vom Heiligen Geist. Er kam ja wie Feuer auf sie nieder. Der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Also die Propheten Baals tanzten, ritzten sich, veranstalteten einen chaotischen Lärm. Vielleicht hatten sie sich Michael Jackson angesehen, ich weiß nicht. Bis ihre Stimmen ganz heiser waren. Und die Frage ist, tun wir das Gleiche? Ist es überraschend, dass kein Feuer vom Himmel fällt, wenn wir so schreien? Manche zerstörten den feierlichen und ernsten Eindruck, den sie bei den Menschen hätten hinterlassen können, indem sie ihre Stimme in die höchsten Tonlagen erheben und die Wahrheit herausschreien. Wenn Wahrheit auf diese Art präsentiert wird, geht ihre Lieblichkeit, ihre Kraft und ernste Feierlichkeit größtenteils verloren. Aber manchmal sagen, hören wir heute, das geht mit der Kultur zusammen. Das müssen wir akzeptieren. Wenn Bier trinken die deutsche Kultur ist, müssen wir das dann auch akzeptieren? Nein, dann ändert man die Kultur. Aber bei einem richtigen Tonfall der Stimme, wenn feierlicher Ernst und ergreifendes Mitgefühl in der Modulation der Stimme zu spüren sind, wird ein viel stärkerer Eindruck hinterlassen. Der Heilige Geist offenbart sich niemals in solchen Methoden und solch einen chaotischen Lärm. Dies ist eine Erfindung Satans, um seine ausgeklügelten Methoden zu verbergen, mit denen er die reine, ernste, erhebende, veredelnde, heiligende Wahrheit für diese Zeit ihre Wirkung berauben möchte. So kann es auch nur im Geist der Weissagung stillen. Das ist so schön. Dieser ganze Rummel wird dann als Wirken des Heiligen Geistes bezeichnet, wenn wir so einen Karneval haben. Ist ja wunderbar. In keiner Weise sollte so eine Art von Gottesdienst gefördert werden. Haben wir den in unserer Gemeinde? Ja. Ihr antwortet einfach nur so, ja, habt ihr es auch gut durchdacht. Im Gottesdienst sollte es keinen chaotischen Lärm geben. Ich meine, ihr kennt ja auch die Zitate, aber es ist mal gut, dass wir das mal alles zusammenfassen und mal uns befragen, warum, Herr, passiert nichts? Die Dinge, die du mir beschrieben hast und die ich in Indiana zugetragen habe, werden sich kurz vor Ende der Gnadenzeit wiederholen. Es werden sich Dinge offenbaren, bei denen der Anstand verloren gegangen ist. Es wird Rufen geben mit Schlagzeug, Musik und Tanz. Heiliges Tanzen. Ist das nicht was Gutes? Und wenn man schnell sich wirbeln kann, dann wird Gott ganz begeistert und sagt, meine Güte, wie schnell kannst du dich wirbeln? Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Die Sinne vernunftsgesteuerter Wesen werden so verwirrt werden, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ist das nicht unser Leittext? Und das wird dann als das Wirken des Heiligen Geistes bezeichnet. Also das kommt in die Gemeinde kurz vor Ende der Gnadenzeit. Also als Volk scheinen wir zwischen den Extremen eines leblosen Gottesdienstes auf der einen Seite und einen charismatischen Lobpreisgottesdienstes auf der anderen Seite hin und her zu schwanken. Wir alle haben Zurechtweisung verdient. Der Ersatz für einen chaotischen Lärm können nicht Predigend und Loblieder sein, die ohne Leben sind. Ach, wenn ich in die konservativen Gemeinden gehe und sie sitzen alle da wie die Leichen und dann kommt der Todesgesang. Habt ihr das schon erlebt? Sagt mir mal, ist das besser als der Lärm? Ist doch genauso schlimm. Das ist doch was verkehrt. Gerade eben, weil da so ein Lärm an der einen Seite ist, brauchen wir doch nicht halbe Leichen sein an der anderen Seite. Wo ist Freude? Erfahrung Jesajas. Ich habe das Ganze dick gemacht. Das heißt, ich denke, das ist alles wichtig. Dann flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Ha. Also wenn wir reden wollen mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann geht das zusammen mit Sündenvergebung. Aber Sündenvergebung kommt ja nur, wenn man die Sünde bekennt und man sie aufgibt. Also das hat Jesaja gemacht. Aber jetzt lesen wir weiter. Jesaja hatte die Sünden anderer getadelt. Ah, also ihr mit eurem Lärm da und ihr Baalspriester und ihr Aschera-Priester, ihr Spinner hier in der Gemeinde, was wollt ihr? So hat er auch gedacht. Jetzt aber sieht er sich selbst mit demselben Verdammungsurteil konfrontiert, das er über die anderen ausgesprochen hatte. Das ist der Prophet. Er hatte sich zufrieden gegeben mit einer kalten, leblosen, äußerlichen Zeremonie seiner Anbetung Gottes. Das war ihm gar nicht bewusst gewesen, bis ihm die Vision vom Herrn gegeben wurde. Wie gering erschien ihm jetzt seine Weisheit und seine Fähigkeiten, als er die Heiligkeit und Majestät des Heiligtums erblickte. Wie unwürdig war er doch, wie völlig ungeeignet für den heiligen Dienst. Also links und rechts, wir kriegen alle eine gelatscht. Und wir haben sie verdient. Denn um ein Extrem zu lösen mit einem anderen Extrem ist nicht die Antwort. Die Vision Jesajas stellt den Zustand des Volkes Gottes in den letzten Tagen dar. Bumm, da steht's. Und wenn wir ehrlich sind, ist es so oder ist es nicht so? Ja, es ist so. Es ist so. Sie könnten wahrhaftig verzweifeln, wenn Sie Ihre eigenen Schwächen und Unwürdigkeiten mit der Reinheit und Lieblichkeit des herrlichen Charakters Christi vergleichen. Wie sagte Jesaja, oh, weh mir, ich bin. Andan, was ist das? Vergehen. Aber wenn Sie wie Jesaja Ihre Herzen, wie von Gott vorgesehen, beeindrucken lassen, wenn Sie Ihre Seelen vor Gott demütigen, gibt es Hoffnung für sie. Also die Bedingung bleibt die gleiche. Wir können nicht nur sagen, die sind schuld, wir müssen alle bekennen, wir sind schuld. Der Erlöser sagte, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren ist, wenn er nicht ein neues Herz, neue Wünsche, Ziele, Motive erhält, zu einem neuen Leben führen, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3,3. Die Vorstellung, dass es nur notwendig ist, das Gute, das in der menschlichen Natur vorhanden ist, weiterzuentwickeln, ist eine tödliche Täuschung. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Sehr interessant, dass in der Frühzeit dieser Gemeinde hatten wir diesen Indianer-Lärm, wo es ein Geschrei mit Schlagzeug und all so einem Zeug gab. Und die Konservativen waren auch halbe Leichen. Die haben auch so gesungen. Und was hat James White gemacht? Habt ihr das schon mal gelesen? Der ist mit der Bibel und mit dem Gesangbuch auf und ab gelaufen in die Reihen und hat gesagt, hey, was ist los mit euch? Wach werden! Und dann hat er bumm geschlagen, bumm, auf seine Bibel. Jetzt komm, bisschen singen, komm, bisschen leben. Das kann man sich gar nicht vorstellen von James White. Hat er aber gemacht. Also irgendwie ist da ja, was Interessantes. Es reicht nicht aus, die liebevolle Freundlichkeit Gottes wahrzunehmen, die Gütigkeit und väterliche Zärtlichkeit seines Charakters zu erkennen. Es ist nicht genug, sich die Weisheit und Gerechtigkeit seines Gesetzes bewusst zu sein, zu erkennen, dass es auf dem ewigen Prinzip der Liebe gegründet ist. Das ist alles nicht genug. Aber das ist doch Adventismus. Paulus sah all diese Dinge, als er ausrief, ich stimme dem Gesetz zu, dass es gut ist. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber voller Bitterkeit, Verzweiflung und Seelenqualen fügte er hinzu, ich bin fleischlich und unter Sünde verkauft. Er sehnte sich nach dieser Reinheit der Gerechtigkeit, die er aus sich selbst heraus nicht erreichen konnte. Also das Problem liegt nicht nur bei den Liberalen. Das Problem liegt auch bei den Konservativen. Und das schließt mich ein. Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt. Jetzt im Deutschen, das ist nicht so übersetzt, wie es sein müsste. 1. Könige 18, 36 bis 14, bis 40. King James sagt, time of the offering of the evening sacrifice. Und das ist wichtig. Es gab nämlich ein Morgenopfer und es gab ein Abendopfer. Mit Bezug auf Christi, das Morgenopfer war immer ein Lamm. Und das Abendopfer war ein Widder, ein erwachsenes Ram, Widder, gut. Also das war Christus am Anfang seines Dienstes und am Ende als Erwachsener. Genauso für die Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Anfang, Frühregen, und sie hat ein Ende. Und das endet mit Spätregen. Und es ist ja interessant, dass die Baalspriester tanzten und schrien und alle diese Dinge und Elia war mucksmäuschenstill. Bis wann? Bis zum Ende, bis zum Abendopfer. Also dieser verkehrte Geist ist in der Gemeinde bis zum Abendopfer, bis zum Ende. Wenn dieses Werk für die Gemeinde zu Ende kommt, also zur Zeit des Abendopfers, da trat der Prophet Elia zu und sprach, o Herr, du Gott, ist Elia nicht ein Typus für die Botschaft dieser Gemeinschaft, ja oder nein? Also wir können diese Typologie gebrauchen. Isaaks und Israel, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist, und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab. Ihr kennt ja die Geschichte. Verzehrt das Brandopfer, das Holz, die Steine, die Erde, das Wasser, alles ist weg. Und dann, was passierte? Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Wann kommt der Regen? Vor dem die Baalspriester geschlachtet sind oder nach dem? Nach dem. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Hat Gott da sein Gebet so beantwortet, ja oder nein? Ich denke, er hat ein bisschen geschwitzt. Und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. Und so geschah es 7-mal. Er sitzt da und er betet. Und er kommt immer zurück und sagt, da ist noch nichts. Der Schweiß tropft. Baalpriester sind alle tot. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Geist der Weissagung, bald erscheint im Osten eine kleine schwarze Wolke, ungefähr halb so groß wie eine Manneshand. Das Volk Gottes weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. Also diese Ereignisse finden ganz am Ende statt. Und da ist dieser Bach, wo dies alles geschah. Da ist mein Freund François. Der hat so viel Weisheit, ich kann ihn manchmal an die Wand klatschen. Aber ich liebe ihn. Valleys Park, Kishon River. Faszinierend. Und dann sagen sie, wo er ist und wie groß er ist, dieser Fluss. Und der Fluss Kishon wird in der Bibel zum ersten Mal erwähnt in Richter 5,21, der Bass Bach Kishon riss sie fort, der uralte Bach, der Bach Kishon. Und dann reden sie über andere Dinge und die Brücke und die südliche Ende des Parks. Das nämlich der Bahai-Tempel. Und das ist, was wir über dieses Zitat reden. Von Elia kein Wort. Obwohl dieser Text hat eigentlich auch mit diesem Urteil zu tun, aber das lassen sie mal lieber weg. Und ist es nicht faszinierend, dass an diesem Ort, wo dieses stattfand, hat Satan heute sein Megatempel aufgerichtet. Der sagt, die ganze Menschheit, so wie in Babylon, kommt beieinander. Das Hauptquartier des Bahai-Religion befindet sich auf dem Berg Karmal in Haifa, Israel, in der Nähe von Akka. Und so wird es beschrieben, am Berg Karmel befindet sich der Schrein vom Bab, der Sitz des universalen Haus des Gerichts und der Komplex des Bahá'í-Weltzentrum, also der Sitz des universalen Haus des Gerichts. Also hier ist der Maßstab der Welt. Ist ja interessant, dass er das immer an denselben Plätzen macht. Und das geht von oben bis ganz unten in Karmel. Naja, ich war da und habe mir das mal angeschaut und alle die Symbole und Zeichen, die es hier gibt, wir brauchen nicht in all die Details reinzugehen und die Symbole der Sonnenanbetung und die hängenden Gärten von Babylon sind auch da. Warum nicht? Es muss ja eine gute Typologie sein oder Antitypus. The Shrine of the Bab. Am 21. März wurden die sterblichen Überreste des Bab, einer der zentralen Figuren der Bahá'í-Religion, in dem Schrein, der von dem Mittelpunkt dieser Gärten darstellt, beigesetzt. Bab, der 1850 in Iran gefoltert wurde, hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Weg zu bereiten für den Bahá'u'lláh, den Begründer des Bahá'í-Religion, und seiner Botschaft der Vereinigung der Menschheit. Gott sagt, kommt aus hier raus, mein Volk, sondert euch ab. Diese Botschaft ist genau das Gegengesetzte. Und hier, da richtet er seinen Tempel auf. Die Bibel sagt, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und sprachen die Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Wir sind alle gleich, wir haben keine Ausrede. Ja, wir sind alle gleich. Wir haben alle die gleichen Schwächen. Wir haben alle die gleichen, was auch immer. Elia demütigte sich selbst, bis er einen Zustand erreicht hatte, wo er keine Ehre mehr für sich selbst beanspruchte. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir erreichen müssen. Das Gebet Elia, keine Ehre für sich. Das ist die Bedingung, unter der der Herr Gebete hört. Denn dann werden wir nur ihm die Ehre geben. Das Gleiche passierte mit Nebukadnezar. Er wurde ja gedemütigt, bis er wem die Ehre gab, bis er Gott die Ehre gab. Wir wollen immer die Ehre an uns reißen. Elia erinnerte das Volk an den langdauernden Abfall. Das ist also Teil der Elia-Botschaft. Dann beugt er sich ehrfürchtig vor dem unsichtbaren Gott, hebt seine Hände zum Himmel und betet ein schlichtes Gebet. Die Priester Baals hatten vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag geschrien und geschäumt. Wo? Da auf dem Berg. Typologisch vom Frühopfer bis zum Spätopfer. Wir haben die Priester Baals bei uns schon seit Anfang an. Das, was am Anfang passiert, wird am Ende genauso passieren. Und zwischendrin muss da ja auch ein Faden gewesen sein. Während sie gleichzeitig rumhupften. Ich habe so in meinem Geistesauge diesen Prediger mit dem Ohrring, wie er hupfte. Aber als Elia betet, ist kein sinnloses Gekreische über den Berg Karmel zu vernehmen. Er betet, als wenn er genau weiß, dass Gott da ist. So einfach. O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, flehte der Prophet, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all dies alles nach deinem Worte getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr, der Gott bist, damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Eine Stille legt sich auf alle Anwesenden, bedrückend in ihrer ernsten Feierlichkeit. Die Priester Baals zittern vor Schrecken. Sie sind sich ihrer Schuld bewusst und erwarten ihre prompte Strafe. Das Gebet Elias ist kaum beendet. Da kommt dieses Feuer. Und alle können es sehen. Jetzt, das heißt natürlich nicht, dass die den Lärm nicht ertragen können, die Baalspriester ermorden müssen in unserer Gemeinschaft. Auch nicht in den Gedanken sollen wir sie ermorden, denn wenn ich nur dran denke, sagt die Bibel, dann habe ich was gemacht. Dann habe ich sie schon ermordet. Wer soll sie ermorden? Die Elia-Botschaft soll sie ermorden. Und das bringt die Sichtung. Und die Sichtung kommt mit der Verfolgung. Und das überlassen wir Gott, wie er es macht und wer dazugehört. Denn wie ich schon oft gesagt habe, ich würde Aaron gleich in den Topf reinwerfen. Aber er geht in den Himmel. Die Heiligkeit der Flamme erleuchtet den ganzen Berg und blendet die Augen der Menschenmenge in den Tälern unterhalb. Alle können es sehen. Und dann beugt sich der Prophet ehrfurchtsvoll. Das sind wichtige Worte vor dem unsichtbaren Gott. Hebt seine Hände zum Himmel und spricht ein ruhiges, schlichtes Gebet, ohne irgendwelche ungestümen Gesten oder Körperverrenkungen. Wie ist denn das möglich, wenn wir heute in unserer Gemeinschaft mehr und mehr Bücher lesen über eine neue Art des Betens, wo wir den Körper so verrenken müssen, dass wir, ich weiß nicht was sein müssen, mit Maharishi Yoga mitmachen müssen, überhaupt so eine Verzerrung zu erreichen? Und wieso sollen wir ein Geruchsgebet und ein Gefühlsgebet und ein Augengebet und ein Hautgebet und ein Diesgebet und jenes Gebet haben? Das ist doch alles Quatsch. Ist es nicht? Ja, ist Quatsch. Komm, wir nennen es beim Namen. Und es wird so wichtig aufgepauscht. Ganz einfach, wie sollen wir denn beten? Keine schrillen Geräusche sind auf der Höhe des Karmals zu vernehmen. Eine feierlich ernste Stille, bedrückend für die Baalpriester, ruht auf allem. Bei der Bergpredigt sagte Jesus nicht, jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der Maßstab dafür, wie ernst es jemand meint, sind nicht die Worte, sondern die Taten. Christus sagt keinem Menschen, was sagst du besonders, sondern was tust du besonders? Matthäus 5, 47. Seine Worte sind sehr bedeutungsvoll. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Worte haben keinen Wert, wenn sie nicht begleitet werden von den entsprechenden Taten. Das ist die Lehre, die wir aus dem Gleichnis mit den zwei Söhnen ziehen können. Das sind nämlich die zwei Söhne. Der eine sagt, als er gefragt wird, um zu arbeiten, ich gehe nicht. Aber später ging er doch. Und der andere sagt, ich gehe, aber dann ging er nicht. Jesaja sagt, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes, von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch einen Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Und dann fragt er die Frage, jetzt was soll ich tun mit dem Weinberg? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Es soll keinen Regen geben. Und dann die Geschichte von den zwei Söhnen. Er ging zu dem ersten. Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Ich will nicht. Der andere sagt, ja, ich gehe. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Das ist interessant. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Hatten sie verkehrt geantwortet? In diesem Gleichnis repräsentiert der Vater Gott, der Weinberg steht für die Gemeinde. Durch die zwei Söhne werden zwei Klassen von Menschen dargestellt. Der Sohn, der sich weigerte, der Anweisung zu gehorchen und sagte, ich will nicht, stellt diejenigen dar, die in offener Übertretung leben und keine Frömmigkeit vorspielen. Aber dann später überlegen sie sich's und sagen, okay, ich gehe doch. Der andere Sohn sagte, Herr, ja, ging aber nicht hin. Er spiegelte den Charakter der Pharisäer wider. Das gesamte religiöse Leben in Israel war zur Form erstarrt. Wenn wir nur Liturgie haben und das Wort hat keine Kraft mehr, dann haben wir das gleiche Problem. Als die Stimme Gottes am Berge Sinai das Gesetz verkündigte, hatte sich zwar das ganze Volk zum Gehorsam verpflichtet und gesagt, Herr, ja, aber es ging nicht hin. Und als Christus persönlich kam, um ihnen das Wesen des Gesetzes aufzuzeigen und vorzulegen, wiesen sie ihn von sich. Sie wollten mit dem nichts zu tun haben. Am Ende des Gleichnisses stellte Christus den Schriftgelehrten und Pharisäern, Priestern und Obersten, die vor ihm standen, die Frage, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, der Erste. Sie merken gar nicht, dass sie damit ihr eigenes Verdammungsurteil fällten. Umso schärfer traf sie die Drohung Jesu. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Was haben die nämlich gesagt? Ja, wir gehen! Und dann sind sie nicht gegangen. Und als er sie fragte, sagte er, der Erste hat der Wille getan, also haben sie erkannt, durch ihre Antwort, dass sie selber den Willen nicht getan haben. Faszinierend. Solange wir träge und untätig sind, können wir nicht gerettet werden. Es ist unmöglich, dass ein wahrhaft bekehrter Mensch ein nutzloses Leben führt. Ebenso unmöglich ist es, sich gemächlich in den Himmel tragen zu lassen. Denn für Faulenzer ist dort kein Platz. Sie sagt es immer so schön, geradeaus. Der Auftrag, geh hin und arbeite heute in meinem Weinberge, ist für jeden ein Prüfstein der Aufrichtigkeit. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. So haben sie gesagt. Haben sie es getan? Nein. Tun wir es? Haben wir einen Glauben mit optionalem Zubehör? Können wir sagen, ja, ich möchte das alles tun, aber die Gesundheitslehre, die passt mir nicht. Und mit dem Kaffee hast du das sicher nicht so gemeint. Und Wein ist doch auch nicht so schlimm. Vielleicht kann ich sogar meinen Martini noch dazu trinken. Das ist doch nicht das Schlimmste. Ist nicht so? Wir sagen ja und dann tun wir es nicht. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Und das ist unser Problem. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will es für uns zum Himmel fahren und uns holen und uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und uns hören lassen, dass wir es tun, sondern das Wort ist sehr nah bei dir und deinem Mund und deinem Herzen, sodass du es tun kannst. 5. Mose 30, ganz eindeutig, wir können es tun, wir wollen nur nicht. Oder wir wollen nur ein Stückchen, das, was uns gefällt. Die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie zu meinem Bethaus erfreuen. Ihr Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker werden. Wenn er sich zum Gebet der Verlassenen gewendet und im Gebet nicht verachtet hat, am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Also ernstes Gebet scheint wichtig zu sein. Beten wir genug? Beten wir genug? Wir hatten also Reue, da muss Reue sein. Wir hatten Gehorsam und jetzt brauchen wir noch Gebet. Das sind die Bedingungen für den Heiligen Geist. Absolut Reue über unseren Zustand und der Zustand gilt für mich, für jeden von uns. Der galt für Jesaja. Und der galt für die Baalpriester. Und jetzt noch Gebet. Reue, Gehorsam, Gebet. Gebet. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, das Gebet der Aufrichtigen ist ihm ein Wohlgefallen. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Du hörst das Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Wie oft muss der Herr das sagen? Schritte zu Jesus. Gott spricht zu uns durch die Natur, durch die Offenbarung, durch seine Vorsehung und den Einfluss seines Geistes. Das allein reicht nicht aus. Es ist auch notwendig, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Nicht, weil er es nötig hat, sondern weil ich es nötig habe. Wir haben es nötig. Beten ist mein Lieblingstext im Geist der Weissagung. Beten bedeutet, Gott unser Herz wie einem Freund zu öffnen. Das ist Beten. Und kein Zinnober, kein Tanz, kein Tratta. Ich gehe mit meinem Freund spazieren und ich unterhalte mich mit ihm. Das ist Beten. Und er ist nicht taub. Ich brauche keine Trommel, dass er wach wird. Ich rede mit ihm und er hört's. Und das akzeptiere ich durch meinen Glauben. Nicht, weil es notwendig wäre, Gott zu sagen, wer oder was wir sind, nein, sondern damit wir fähig werden, ihn zu empfangen. Das Gebet holt nicht Gott zu uns herunter, es hebt uns zu ihm hinauf. Ach, so toll. Es ist unser Vorrecht, voll Vertrauen zu beten, wie der Geist unsere Bitten in den Mund legt. Ich kann nicht erst beten ohne den Geist. So habe ich ihn nötig. Unsere Gebete müssen voll Zärtlichkeit sein und Liebe sein. Das sind Bedingungen. Wir reden jetzt über den Heiligen Geist. Wie empfangen wir ihn? Naht euch Gott im Gebet, in der Andacht und im Lesen seines Wortes. Das ist ein Gebet. Singen ist ein Gebet. Sind wir depressiv? Singe. Ich muss mich da immer einsperren, dass niemand verletzt wird, aber das macht ja nichts. Ich kann ja singen. Wahre Ehrfurcht vor Gott ist der nächste Punkt. Ehrfurcht. Das ist wichtig. Haben wir das in unserer Gemeinschaft? Wahre Ehrfurcht vor Gott wird uns durch das Bewusstsein seiner unermesslichen Größe und Erkenntnis seiner Gegenwart eingeflößt. Wenn wir Gott auf unsere Ebene herabgesetzt haben, wieso soll ich dann Ehrfurcht vor ihm haben? Aber wenn ich ihn sehe auf seinem erhöhten Thron, dann ist es was anderes. Was ist mein Gottesbild? Heilig und Herr ist sein Name. Wir haben unsere Ehrfurcht verloren. Es würde für alt und jung gut sein, über jene Schrift Worte nachzudenken, die uns zeigen, wie der durch Gottes besondere Gegenwart gekennzeichnete Ort betrachtet werden soll. Wie sind wir in der Gemeinde? Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, befahl Gott Mose beim brennenden Busch, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein Heiligland. Nachdem Jakob das Gesicht von dem Himmelleiter gehabt hat, rief er aus, gewiss ist der Herr an diesem Ort und ich wusste nicht, es nicht. Hier ist nichts anderes denn Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels, Bet-El, Gottes Haus. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Regelmäßig ausdauerndes Gebet. Wieso? Ist Gott taub? Kann ich es nicht nur einmal sagen? Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung, Kolosser. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen. Es ist interessant, dass das Flehen in dieser einträchtigen Zusammenarbeit der Gemeinde in den modernen Texten immer weggelassen wird. Wieso? Im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und dann Beharrlichkeit im Gebet ist eine Bedingung für Gebetserhörung. Warum? Weil Gott prüft ja unseren Glauben. Wenn etwas eine gute Sache ist, ist es eine gute Sache, um für den Heiligen Geist zu beten in der Gemeinde, ja oder nein? Und wenn er nicht ausgegossen ist, soll ich dann aufhören zu beten, weil ich denke, naja, es passiert sowieso nichts. Nein. Das ist eine gute Sache und ich weiß es. Aber wenn ich bete, Herr, ich möchte diesen Ferrari haben und ich beharre in meinem Gebet, dann kann es sein, dass Satan mir vielleicht einen gibt. Aber nicht Gott. Öffentliches Gebet. Das sind so viele Dinge. Diese Sache vom Gebet. Die öffentlich dargebrachten Gebete müssen kurz und treffend sein. Kurz. Wart ihr schon mal in Gebeten, wo die Knie abgefallen sind? Boah, ich liebe, was Dwight Moody gemacht hat. Da war auch so ein lieber Bruder, der hat gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. Und Dwight Moody ist nachher aufgestanden, der konnte es nicht mehr aushalten und hat gesagt, liebe Gemeinde, komm, wir singen das Lied Nummer so und so, derweil unser Bruder sein Gebet fertig macht. Weil das Gebet im Kämmerlein vernachlässigt wird, werden oft lange ermüdende Gebete dargebracht. Bekennt denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werden. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Also gemeinsames Gebet ist genauso wichtig und Brüderschaft ist genauso wichtig, aber King James, confess your faults one to another, eure Vergehungen, also gut übersetzt hier, ich bin ganz stolz auf die Schlacht da. Ja, die alte, aber nicht die revidierte. Confess your faults one to another. Das ist die alte Elberfelder, aber nicht die neue. Komm, wir gehen und schauen uns die anderen gleich an. Bekennt eure Sünden Gott gegenüber, denn die neuen sagen, bekennt eure Sünden. Bekennt eure Sünden Gott gegenüber, der sie allein vergeben kann, und bekennt eure gegenseitig eure Verfehlungen, sagt es im Steps to Christ. Also Geisterweissagung ist nicht für das Neue. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Also Paraptoma, ausgleiten, abweichen, das kann ein versehentlicher Fehler oder eine absichtliche Übertretung sein. Kann Sünde übersetzt werden, aber das ist nicht der Sinn. Das Wort für Sünde, hamathema, eine Sünde. Da wird ein deutlicher Unterschied zwischen diesen Worten gemacht. Also das ist kein Grund, warum man das mit Sünde absolut übersetzen muss, aber es ist nicht unbedingt verkehrt. Aber dann haben wir ja den Geist der Weissagung, der es so eindeutig macht. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts, sagt Psalm 90. Sünden des persönlichen Charakters sollen Christus bekannt werden, dem einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Denn ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Aber meine Verfehlungen, die kann ich mit meinen Brüdern besprechen. Lieber Bruder, hilf mir mit meinem Jähzorn. Bete für mich. Meine Geduld, ich habe keine Geduld. Hilf mir bitte, bete doch für mich. Ich habe etwas Wichtiges zu tun und letztes Mal habe ich es ganz verpatscht. Hilf mir doch, bete für mich. Das können wir machen. Wenn jemand der Gesundheit sucht, sich des bösen Nachredens schuldig gemacht hat, wenn er in der Familie, der Nachbarschaft oder Gemeinde Zwietracht gesät hat, wenn er Entfremdung und Uneinigkeit hervorgerufen oder durch schlechte Gewohnheiten andere zur Sünde verführt hat, so sollten diese Dinge vor Gott und vor denen bekannt werden, denen Schaden zugefügt würde. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu uns gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Untugend. Wir sind nicht katholisch, wir brauchen nicht beichten. Nur Gott gegenüber. Ich bin angewiesen worden, unserem Volk sehr ernstlich deutlich zu machen, wie notwendig es ist, dass wir zu Hause Glauben beweisen. Unter den Familienmitgliedern soll es stets freundliche und zuvorkommende Rücksicht geben. Morgens und abends sollen alle Herzen ihren ehrfürchtiger Andacht zusammenfinden. Hausandacht. Überlegt euch mal alle diese Dinge. Das sind alles Bedingungen für den Spätregen. Beten wir richtig? Haben wir wirklich eine Gebetsbeziehung zu Gott? Ich war bei einem zu Gast, der war sehr süß. Und wenn er gebetet hat, dann wird es Essen Amen. Der Apostel sagt, bekenne einen anderen seine Sünden. Verfehlungen ist das Richtige. Es ist verkehrt übersetzt im Zeugnisse 5. Ist nicht, was sie sagt. Sie sagt deutlich, false, nicht Sünden, Verfehlungen. Und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Dieser Textstelle ist so ausgelegt worden, als unterstütze sie die Praxis, sich um Absolution an den Priester zu wenden. Man kann sie jedoch nicht so anwenden. Bekennt Gott eure Sünden, denn er ist der Einzige, der sie vergeben kann. Und bekennt eure Fehler einem dem anderen. Also ganz eindeutig. Der Fall soll überhaupt nicht vor einem Priester gebracht werden. Wir haben kein Priestertum. Ein echtes Bekenntnis ist immer konkret und bekennt die einzelnen Sünden. Es können Sünden sein, die man nur vor Gott allein bringen muss. Es kann Unrecht sein, dass man denjenigen Personen bekennen muss und so weiter. Aber jede Sünde müssen wir beim Namen nennen. Ich kann nicht nur beten, Herr, verzeih mir meine Sünden. Fertig. Herr, ich war heute gemein zu meiner Frau. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich will das nicht. Nimm das weg. Nenn's beim Namen, dann kann es auch rausgerissen werden. Mir wurde gezeigt, dass viele, viele Bekenntnisse nie vor den Ohren von Sterblichen gemacht werden sollten. Einige Dinge sollte man nur Gott sagen. Und stimmt das überein mit der modernen Psychologie, ja oder nein? Moderne Psychologie sagt, wir müssen in dem Misthaufen der Vergangenheit rumgraben, um die Ursache unseres Problems zu suchen. Und das Problem liegt nie bei uns, es liegt immer bei anderen. Ich bin, wie ich bin, weil mein Vater so war oder meine Mutter so war. Oder weil ich dies erlebt habe in der Schule oder jenes erlebt habe in der Schule. Ist es nicht, was zu sagen? Nein. Das Problem liegt bei meiner sündigen Natur. Und Herr, verzeihe mir und wir fangen neu an. Viele Sünden werden nicht bekannt, doch am Tag der letzten Abrechnung wird man ihnen konfrontiert sein. Nennen Sie beim Namen. Du aber sollst für dieses Volk keine Fürbitte einlegen, sollst weder flehen noch Gebet für sie erheben und nicht in mich dringen, denn ich werde dich keineswegs erhören. Unerhörtes Gebet. Es gibt Gebete, wo Gott nicht antwortet. Und vielleicht, weil er nicht antwortet auf ein Flehen, dass wir den Spätregen bekommen, ist es, weil wir die Bedingungen nicht erfüllen. Du aber sollst für dieses Volk nicht beten, Jeremia 11, Vers 40, und weder flehen noch Fürbitte erheben, denn ich werde keineswegs erhören zu der Zeit, wenn sie wegen ihres Unheils zu mir rufen werden. Oft ist die Morgen- oder Abendandacht kaum mehr als bloße Form. Das dürfen wir auch nicht. Und dann lieber nicht, lasse dann weg. Ich habe manchmal Augenblicke, wo ich wirklich grollig bin. Ich weiß nicht, ob ihr so seid. Und dann sagt meine Frau zu mir, machen wir eine Morgenandacht. Ich bin nicht imstande dazu, ich gehe spazieren. Lass mich dann in Ruhe. Denn um eine Form da herabzurammeln, was soll denn das? Mach's erst gut mit Gott und dann kommt man zurück und dann kann man sagen, okay, jetzt können wir es machen, wenn du willst. Wenn sie dann sagt, ich habe es schon getan, so okay. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Nehmt zu Ohren das Gesetz, Jesaja. Was soll mir die Menge eurer Schlachopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes, den Mastkälber überdrüssig. Eure Neumonde, eure Festzeiten halten, alle diese Liturgie, lass es weg, ich will es nicht mehr hören. Höre ich dich nicht? Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Lernt Gutes tun, dann werde ich hören. Seid ihr willig und gehorsam? So sollt ihr das Gute des Landes haben. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, passiert nichts. Also nicht mein Wille, sein Wille. Wohlan nun, sagt der Herr, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zerbringen, Handel treiben und Gewinn machen und so weiter. Herr, ist es dein Wille, dass ich dies oder das tue? Öffne die Türen, schließ die Türen. Wir müssen ganz anders umgehen. Niemand soll versuchen, in irgendeinem Bereich von Gottes Werk in eigener Kraft voranzugehen. Sonst wird die Frucht nicht so sein, dass sie zum ewigen Leben erhalten bleibt. Unsere Gedanken müssen verfeinert werden. Erhöht ihn, den Mann von Golgatha. Die Weisheit der Menschen ist Torheit, aber viele wissen das noch nicht. Sie tun sich mit Personen zusammen, die nicht frömmer oder hingegener als sie selbst sind. Viele fragen mich, was soll ich machen? Soll ich dahin gehen? Ich sage, ich bin doch nicht der Heilige Geist, ich kann es dir nicht sagen. Frag den Heiligen Geist, wo sollst du hingehen? Man kann Rat fragen, was ist besser? Dieses Institut oder dieses Institut, was ist deine Erfahrung? Ja, das ja. Aber die endgültige Entscheidung liegt bei Gott. Sie beraten und planen mit ihnen, aber wenn ihre Überlegungen akzeptiert werden, wird das mit Sicherheit vom richtigen Pfad wegführen. Unser himmlischer Vater wartet nur darauf, dass seine Segnungen in Fülle uns zu schenken. Großzügig dürfen wir aus der Quelle grenzloser Liebe trinken. Wie selten ist das da, dass wir so wenig beten? Eine weitere Bedingung für siegreiches Gebet ist der Glaube. Wenn ich gebetet habe, dann glaube ich, dass er gehört hat und ich gehe weiter und es ist fertig. Wenn wir erwarten, dass unsere eigenen Gebete erhört werden, müssen wir die anderen in gleicher Weise und gleichem Maße vergeben, wie wir Vergebung erhoffen. Das sind alles Bedingungen. Beten wir im Familienkreis? Vernachlässigen wir vor allem das Gebet im Verborgenen nicht? Häusliches Glaubensleben ist ein großes Bedürfnis. Unsere Worte daheim sollten lieblich sein und wohllautend. Sind wir immer freundlich zu Hause? Lege alle deine Wünsche und Bedürfnisse, deine Freuden, deine Kummern, deine Sorgen, deine Befürchtungen Gott vor. Du kannst ihm nicht zu viel aufladen. Besprechen wir alles mit Gott oder tragen wir alle diese Lasten? Es gibt kein Kapitel in unserer Erfahrung, das zu dunkel ist für ihn. Das sind alles Aussagen im Geist der Weissagung. Doch im Namen Jesu beten bedeutet mehr als am Ende des Gebets seinen Namen zu nennen. Es bedeutet, in Jesu Sinn und Geist zu beten, so wie er es getan hat. Und dann Lobpreis. Oh, ich würde das Wort lobe den Herrn lieber in dem modernen Kontext streichen. Denn lobe des Herrn heutzutage ist oft nur Radau. Ich würde sagen, ersetze es mit dem Wort Dankbarkeit. Denn ich kann ja Gott nur preisen, wenn ich dankbar bin. Und ich kann ja nur dankbar sein, wenn ich eine Erfahrung hatte. Also Dankbarkeit Immer wieder lesen wir im Zusammenhang mit Gott loben. Wann lobe ich einen Nächsten? Oder wann lobe ich meine Frau oder meine Kinder? Wann lobe ich sie? Wenn sie was getan haben, was fantastisch ist. Ist das nicht so? Und das ist Gott loben. Das heißt Danke sagen. Wow, ach, schau, was hast du heute mal gemacht? Warum bleiben wir so still, wenn es um die Güte des Herrn geht? Warum wird so wenig gelobt und gedankt? Wieso nicht dankbar sein? Und dort sollst ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Ihr und eure Familie über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Was wir den Herrn tun, sollten wir fröhlich mit Lobsliedern und mit Danksagung tun. Nicht traurig und trübsinnig, stritt er zu Jesus, die den Gesang zu einem Teil göttlicher Anbetung gestalten, sollten Lieder auswählen, die der Gelegenheit angepasst sind. Nicht Trauergesänge, sie sagt genau das Gleiche, sondern frohe und feierliche Melodien. Die Stimme kann und soll modelliert, sanft und gedämpft sein. Wir haben so viele Aussagen im Geist der Weissagung. Hörte ich eine Stimme? Das ist interessant. Der Engel sagte, hör, kurz darauf, ich hörte eine Stimme. Ich denke, im Deutschen ist es ursprünglich verkehrt übersetzt worden. Aber jetzt ist hier ist es richtig, so wie im Review and Herald. Ich hörte eine Stimme, die sich wie ein Orchester aus vielen Musikinstrumenten anhörte. Gottes Stimme war wie ein Orchester. Perfekt aufeinander abgestimmte Klänge. Überaus lieblich, voller Harmonie. Wenn Gottes Stimme so ist, das ist die Stimme des Himmels. Und so sollen wir singen. Kein Krach, keine Disharmonie in der Musik. Ich muss sagen, die Musik hier war ausgezeichnet, meines Sinnes nach. Aber es gibt einen breiten Rahmen, wo diese Aspekte alle mit eingebaut sind. Und dann ist es nach Gottes Sinn. Mir wurden die gezeigt, die zuvor weinen und den großen Seelenschmerz hatte beten sehen. Die Zahl der Schutzengel, die sie umgab, hatte sich verdoppelt und sie waren vom Haupt bis zu den Füßen mit den Rüstungen angetan. Sie bewegten sich zielstrebig in vollkommener Ordnung wie ein Heer Soldaten. Das kommt. Aber das kommt ganz am Ende. Ganz am Ende. Sie waren voller Dankbarkeit. Sie hatten dankbare Seelen. Also kein Gotteslob ohne Erfahrungen. Der Christ sollte oft sein vergangenes Leben Revue passieren lassen, um sich voller Dankbarkeit die kostbaren Momente in Erinnerung zu rufen, wo Gott ihn bewahrt hat, ihn in Versuchungen gestärkt hat, ihm Wege geöffnet hat, wo alles dunkel und abschreckend schien, ihm neue Kraft gegeben hat, wenn er kurz vor dem Zusammenbruch war. Das sind die Bedingungen. Die Gaben Gottes sind allenthalben zu erkennen. Es ist die Pflicht der Kinder Gottes, im Herrn ein helles Licht zu sein und auf dem Pfad anderer Segnungen zu streuen. Also wir müssen freundlich sein anderen gegenüber. Alle diese Dinge. Wir wollen Gott durch praktischen Dienst loben. Das heißt, alles tun, was in unserer Kraft steht, um die Ehre seines Namens zu vermehren. Außerdem hätten die Sündopfer freiwillige Gaben und Dankopfer darzubringen. Tun wir das alles? Alles Bedingungen für den Heiligen Geist. Heute verlangt Gott von uns nichts weniger als einst von seinem Volk. Auch freiwillige Gaben und Dankopfer erbittet Gott von uns. Warum sind wir so? Ich meine, das deutsche Volk ist sehr großzügig, muss ich sagen. Wenn es kommt zum Werk Gottes, sie geben gerne. Einige Völker sind hängen an der Tasche. Aber wir müssen eine andere Gesinnung haben. Wenn es kommt zu Gottes Werk, gib für Gottes Werk. Gib. Gib. Warum ist nichts von jeder bekehrten Seele viel mehr Lobpreis Gottes zu hören? Betet den Herrn an in der Schönheit seiner Heiligkeit. Also wir haben Umkehr, erste Bedingung. Gehorsam, zweite Bedingung. Ernstes Gebet, dritte Bedingung. Und jetzt das große Problem, Einmütigkeit. Schwitze schon. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Vers 1 liest, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Die revidierte Elberfelder macht mit dem ersten Text, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen. Du hast es erfasst, ach du Schreck. Das Wort homotumadon, einstimmig, einmütig, strong concordance. Das ist so wichtig. Aber in einer Ökumene, wo es verschiedene Glaubensrichtungen bringt, da muss man sich auf die Dinge konzentrieren, wo man übereinstimmen kann, und den Rest muss man beiseite legen. Also der Text ist ein Problem. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Jetzt kommt es nah ans Fleisch. Wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Mit anderen Worten, zwischen dem Frühregen und dem Spätregen gab es viel Getanz und viel Geschrei und viel Gottes Form und aber der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Das kommt. Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein wie der Frühregen in der Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit fiel und das Aufsprießen der köstlichen Samen zu bewirken. So wird der Spätregen am Ende der Tage ausgegossen werden, damit die Ernte reife. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig. Also sie hat offensichtlich eine Bibel gebraucht, die den Text noch drin hatte. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daher erfahrenen gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus. Der Geist kam auf die wartenden, betenden Jünger herab mit einer Fülle, die jedes Herz erreichte. Voller Macht offenbarte sich der Unendliche seiner Gemeinde gegenüber. Wow! Unter dem Einfluss des Geistes hörte man Worte der Reue, der Sündenbekenntnisses, aber auch Loblieder für die Vergebung der Sünden. Alle Meinungsverschiedenheiten und alles Streben nach Macht gaben sie auf. Das heißt, die Sichtung muss schon vorbei sein. Denn sonst, wie soll das gehen? Die Jünger spürten ihre geistliche Not. Sie flehten nicht nur für sich um Segen, sondern empfanden eine Bürde für das Seelenheil anderer. Eine Erweckung zu wahrer Gottesfürchtigkeit ist unter uns das größte und dringendste aller unserer Bedürfnisse. Diese zu suchen, sollte unsere wichtigste Aufgabe sein. Wir sind fast zu Hause, fast zu Hause. Es ist unser Vorrecht, Gott beim Wort zu nehmen. Er hat gesagt, er gibt den Spätregen, betet dafür. Wilson hat recht, betet dafür. Aber sorgt auch, dass die Bedingungen in Erfüllung gehen. Die heilige Salbung muss auf Gottes Diener kommen. Es muss geschehen. Sie verharrten und erwarteten die Erfüllung der Verheißung und beteten mit besonderer Inbrunst. Hier sind alles, was wir besprochen haben. Da sind die Bedingungen. Besonderer Inbrunst, wirklich Verbindung mit Gott. Sie beteten umso inniger, sie blieben einmütig im Gebet. Die frühen Jünger waren einmütig. Unter ihnen herrschte Einstimmigkeit. Das sind die Bedingungen für den Heiligen Geist. Und die Gemeinde als solches kann sie heute nicht empfangen. Denn das ist nicht da. Wir gebrauchen eine Erweckung und eine Reformation. Und die soll hier in Deutschland anfangen. Warum nicht? Habt ihr nicht die letzte Reformation geleitet in diesem Europakontinent? Wieso könnt ihr nicht diese auch einführen? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Habt ihr das vergessen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann aber auch will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihn einträchtig dienen. Denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, einmütig auf das eine bedacht sein. Das ist so wichtig. Wenn das nicht passiert, können wir nicht nach Hause gehen. Und es muss passieren, also muss eine Sichtung kommen. Wenn wir uns persönlich zu Gott nahen, könnt ihr da nicht die Folgen absehen? Könnt ihr nicht sehen, dass wir dann einander näher kommen? Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Tochter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Jetzt glauben einige, es werden allerhand neue Propheten aufstehen. Ich habe viele Menschen getroffen, die diese Träume hatten. Und das waren meist Nicht-Adventisten, die der Gott im Himmel geführt hat zu dieser Wahrheit durch Träume. Die eine Person, an die ich mich erinnere, die war bei Vorträgen. Das ist eine interessante Geschichte. Ihr Mann war bei Vorträgen, aber wir hatten eine doppelte Evangelisation. Ja, der eine hatte Archäologie und der andere hatte Ernährung. Ich war der, der die Ernährung gebrauchte als Einstieg und er gebrauchte die Archäologie. Und so hatten wir zwei Publikums. Aber er fing an vor mir und der Mann von dieser Frau kam zu seinen Vorträgen und hat den Adventismus akzeptiert. Die Frau hat es abgelehnt. Sie war wütend. Der Prediger hat sie besucht. Sie hat den Teller mit Tee auf den Boden gestellt und hat gesagt, ich bediene keinen Adventist, der soll wie ein Hund den da unten aus der Tasse trinken. Ja. Und dann bekam sie die Werbung über Gesundheit und kam zu meinen Vorträgen. Und da wurde sie Adventistin. Oder sie wollte Adventistin werden. Und dann, was ist passiert? Der Mann hat zu ihr gesagt, wenn du gehst, dann schmeiße ich dich raus. Statt dass er sich freut, er hatte sich zurückgezogen, weil sie so bissig war und jetzt war er genauso bissig wie sie. Und sie hat gesagt, ich bekenne mich jetzt zu diesem Glauben und jetzt bleibe ich dabei, dass er aus dem Schlafzimmer erst rausgeschmissen, lag sie im Nebenraum und dann hatte sie einen Traum und ein Gesicht. Sie hörte eine Stimme, die ihren Namen ruft und sie geht ans Fenster. Und sie geht erst in den Gang und denkt, er hat sich bekehrt. Er ruft mich wieder zurück, aber er war am Schnarchen. Und dann hörte sie wieder, eine Stimme ruft ihren Namen. Dann dachte sie, ist es vielleicht Familie beim Fenster? Sie guckt raus, keiner. Und dann hört sie wieder die Stimme und sie sagt, wer ist da? Und da sieht sie die zwei Steintafeln runterkommen und die Stimme sagt, halte meine Gebote. Und sie und ihre Tochter wurden getauft. Und er hat ihr das Leben zur Hölle gemacht, jahrelang. Jahrelang. Und dann, dieser kleine Prediger, der ist raffiniert, der ist einmal zu dem hingegangen und hat gesagt, kannst du uns nicht vielleicht helfen? Wir brauchen ein paar Leute, denn wir haben eine Taufe. Und wir haben nicht genug Transport. Könntest du nicht dein Auto zur Verfügung stellen? Du brauchst nicht reinkommen, du brauchst nichts mit uns zu tun haben. Du kannst nur draußen sitzen. Und er hat es dann gemacht, murrend. und hat die Leute hingebracht. Aber es war kalt und es hat geregnet. Und der saß draußen im Auto und hat geschlottert. Da ist der Prediger zu ihm hin und sagt, willst du nicht reinkommen? Du kannst ja hinten sitzen, du brauchst nicht teilnehmen, sitzt nur hinten. Und dann war die ganze Taufe vorbei. Und am Ende des Tages, wir sind ja immer die Letzten, die gehen, gingen wir raus. Und als der Prediger die Tür zuschloss von der Kirche, da sagte der Mann, ich habe meine Taufe verpasst. Das war meine letzte Chance. Ich weiß ja, es ist die Wahrheit, aber ich war so bissig. Und der Prediger sagt, das Wasser ist ja noch da. Tür aufgeschlossen. Wir sind reingegangen. Und wir waren nur der Prediger und ich und seine Frau und seine Tochter. Und pum, da ist er getauft worden. Der Herr ist gut. Gesichte. Und wie viele Menschen haben nicht geträumt, dass das die Wahrheit ist und das gesehen. Der Herr wird seinen Geist gebrauchen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Es kommt ganz am Ende. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wenn wir als Gemeinschaft diesen Spätregen haben wollen, dann müssen wir die Bedingungen erfüllen. Kommen wir beten. Lieber Heiland, wie oft beten wir um den Spätregen? Aber der Zustand in unserer Gemeinde sagt uns, da muss etwas dringend passieren, vor dem wir diesen erleben dürfen. Aber wir können beten, Herr, und wir wissen, dass es Tropfen des Regens geben wird, vor dem der große Regen kommt. Mögen diese Tropfen einzeln auf jedem fallen, der bereit ist, den Weg zu gehen, den du vorgeschrieben hast. Und ich bete für die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Wir sehen so ein Aufleuchten, so ein kleines Licht, das sich verbreiten will in dieser Dunkelheit. Möge das Licht so hell werden wie das Feuer, das vom Himmel fiel zur Zeit Elias. Und mögen wir erkennen, der Herr, er ist Gott. In Jesu Namen. Amen.